Super 8, das Kinomagazin.
Super 8, Rückblick auf das Kinojahr 2014. Wir starten in die dritte Stunde mit einem Film, ist nicht ganz richtig, mit zwei Filmen von jeweils knapp 3 Stunden Länge, die ins Kino gekommen sind oder zumindest vorher eigentlich erst in ihrer vollständigen Version auf Festivals liefen. Und da war die Erregung im wahrsten Sinne des Wortes richtig groß. Was waren da alles für Worte im Umlauf? Skandal, Porno, Lars von Trier bringt die ganz große Hardcore-Action auf die Leinwand und will nur noch provozieren. Man hat sich so ein bisschen das Maul zerrissen über diese Filme, bevor man sie eigentlich überhaupt in voller Länge sehen konnte. Teil 1 lief in Berlin auf der Berlinale in vollständiger Länge, dann der zweite Teil in Venedig, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin. Korrigiert mich bitte, wenn es nicht stimmt. Und bei beiden Filmen hatte man im Nachhinein eigentlich das Gefühl, diese ganz große Aufregung von wegen Porno und Skandal und er will provozieren, das ist eigentlich alles nur Show, es ist eigentlich alles nur inszeniert, um uns vorzuführen, um die Kinokritiker vorzuführen, die sich natürlich mit Vorliebe auf diese expliziten Sexszenen gestoßen haben. Aber das ist natürlich eigentlich gar nicht das, worum es in dem Film wirklich geht. Es ist, wenn man genau hinschaut, wirklich großartig inszeniert. Das Kino über eine Frau, Jo, eine Nymphomanin, deren Lebensgeschichte uns hier in zwei Teilen rückblickend erzählt wird von der älteren Jo, gespielt von Charlotte Gainsbourg, die eines Tages auf der Straße liegt, von Stellan Skarsgård gefunden wird und ihm dann erzählt, was in ihrem Leben passiert ist, wie sie zur Nymphomanin geworden ist. Und das, wie gesagt, in zwei Teilen. Natürlich ist das alles sehr drastisch, das ist alles sehr explizit, was die Sexszenen angeht, aber da müsste man sofort natürlich die Gegenfrage in den Raum stellen, wie kann man denn einen Film anders inszenieren, wenn es um eine Nymphomanin geht? Wäre nicht alles andere total verlogen gewesen, wenn man es weniger explizit gemacht hätte? Und es ist eben, wenn man genauer hinschaut, auch ein Film über so vieles andere, über Kunst und über Kultur, über das Fliegenfischen, über Bäume, über die Kunst der Fuge von Johann Sebastian Bach wird da erörtert im Verlauf des Films. Es ist großes Schauspielerkino, wenn wir uns die Nebenrollen anschauen, mit Uma Thurman als geharnischte Ehefrau im ersten Teil, Christian Slater als Joes Vater, finde ich ganz großartig besetzt in diesem Film. Und dann vor allem für mich eine der absoluten Entdeckungen in diesem Kinojahr, Stacey Martin, das ist die Jungdarstellerin der Jo sozusagen in ihrem Teenager oder bis Mitte, Ende 20er Jahre, ganz, ganz großartige Darstellerin, die hier natürlich irgendwie ein so starkes Debüt hinlegt als Schauspielerin, dass man sich fragt, was macht sie jetzt eigentlich danach oder kann sie nach der Erfahrung mit Lars von Trier zusammen überhaupt so schnell wieder zurückkommen ins Kino? Es ist die Provokation als Stilmittel, das kennt man natürlich bei Lars von Trier. Ich fand es großartig und ich kann mich auch sehr schnell davon trennen, dass es im zweiten Teil speziell von Nymphomaniac einige Szenen gab, auf die ich durchaus auch hätte verzichten können, wenn ich da an diese nachgestellte Abtreibung denke zum Beispiel. Das war dann selbst mir irgendwann einfach eine Spur zu unappetitlich. Aber ansonsten für mich einer der absolut sehenswertesten Filme des letzten Jahres.
Also magst du nur den ersten Teil?
Ich mag den ersten Teil lieber als den zweiten.
Es ist einer dieser seltenen Fälle. Wir sprechen ja interessanterweise von ganz häufig jetzt in der Sendung von Nicht-Filmen. Also wir sagen dann immer so, ja, aber die Director's Cut-Version ist die bessere. Oder hier die von denen zusammen ist die bessere. Und hier ist, also es ist schon ein seltsames Kinojahr gewesen. Und bei Nymphomaniac, ich stotter jetzt mit Absicht, muss ich sagen, weil ich mag jetzt nicht sagen, ich habe diesen Film geliebt. Natürlich fand ich die Bilder wieder sehr wuchtig und er überrennt dich ja quasi. Es beginnt mit Rammstein-Tönen und was willst du machen? Entweder du stehst auf und rennst raus oder du lässt es über dich ergehen. Lars von Trier ist ein sehr problematischer Mensch, glaube ich. Ich möchte nicht mit ihm befreundet sein. Ich glaube auch, dass er als Regisseur zurzeit an seine Grenzen stößt. Ich glaube, dass Lars von Trier jetzt nicht mehr besser werden kann, im Sinne von, dass er sich nochmal komplett neu erfindet, wie das Michael Haneke mit Amour zum Beispiel gemacht hat. Ich glaube, es ist auch so eine Art Schwanengesang von Lars von Trier und ich fand Momente sehr gut. Also ja, Johann Sebastian Bach ist wirklich eine wunderbare Idee gewesen, aber war das vielleicht nicht mehr als eine Idee? Oder ich fand es aber dann wieder sehr konsequent, dass er sagt, ich will ein Krankheitsbild zeigen und dann mache ich eben keine Abstriche für Leute, die sagen, das ist mir jetzt aber zu viel auf den Popo geklatsche, sondern nein, die Nymphomanie ist eine anerkannte Krankheit, die verläuft in so und so vielen Phasen. Er ist mir aber dann doch zu schematisch als Film. Ich habe das schon bei der Eleanor Rigby gesagt, die natürlich ganz anders ist, von der Tonart her, vom Rhythmus her, von der Geschwindigkeit her und von den Aussagen sowieso. Aber ich meine, auch bei Lars von Trier war das, ich habe eine Idee, ich mach sie. Und noch eine Idee. Und hier, lass doch die Lehrerin sich mit dem Geodreieck von der Tafel masturbieren. Und noch das und noch das. Er kann es halt machen, weil er Lars von Trier ist. Es goss sich aber, finde ich, nicht immer in einen Film und am Ende dann doch irgendwie in einen Film. Es ist ein schizophrener Film, wahrscheinlich so wie Lars von Trier.
Ja, ich bin da auch eher so ein bisschen auf Patricks Seite, weil mir war das im Vorfeld schon so ein bisschen zu viel Bohai um diesen Film. Diese ganze Selbstinszenierung von Lars von Trier drumrum, auch auf der Berlinale. Und dann war es ja nicht das, was er uns vorher versprochen hat. Ich finde, es gibt irgendwie für mich eine der interessantesten Figuren in diesem Film und auch losgelöst von der Figur mit hin zum Schauspieler ist Shia LaBeouf, der seit den Dreharbeiten und seit der Zusammenarbeit mit Lars von Trier ja so ein bisschen auch außerhalb durchdreht und diesen ja, ein bisschen einen auf Joaquin Phoenix macht mit diesen komischen Kunstinszenierungen. Und ich fand den Film dann vielleicht in seiner Gänze dann doch nicht konsequent genug.
Ja, aber wie hätte er denn noch konsequenter sein sollen? Ich weiß es nicht.
Weiß ich nicht. Also ich bin kein Regisseur. Ich meine nur, es zerfällt. Also konsequent, weiß ich, ist vielleicht nicht das Wort, was das beschreibt, was ich gefühlt habe. Es ist auf jeden Fall schon ein Ding, das so zu drehen in dieser Heftigkeit. Aber andererseits, ist kein Sexfilm, das hat Anna schon gesagt. Es ist ein Film über Sexualität, über Begierde. Aber ist es denn wirklich ein Film über Sex? Also ich hatte so mein Problem. Also ist es eher das, was Lars von Trier, also es ist wieder eine Depression von Lars von Trier. Diesmal sagt er, ich mache einen Film über Sex und dann hat er ihn jetzt auch gemacht. So. Und dann ist jetzt auch gut so. Jetzt ist Lars wieder ruhig und dann sucht er sich um was anderes, Albträume oder was weiß ich, und macht darüber einen Film.
Aber es ist doch gar nicht der Sex, der im Mittelpunkt des Films steht. Es ist doch,
ja, selbstverständlich.
Es ist die Figur.
Natürlich ist das der Mittelpunkt, aber um diesen Mittelpunkt herum gruppieren sich natürlich die ganzen anderen Neurosen, die denen dann eher auch gerne mehr Platz einräumen. Diese Baumszene war auch sehr schön. Alles sehr allegorisch, alles sehr metaphorisch, aber es hatte nicht diese Ewigkeit dahinter. Es ist auch so es ist wie ein Kondom. Einmal benutzen und wegwerfen, dieser Film. Das Problem ist, du kannst viel Spaß dabei haben bei dem Film. Du kannst dich auch richtig fertig fühlen nach diesem Film. Aber nochmal, ich weiß es nicht.
Aber
also,
nochmal?
Fliegenfischen, auch das war mir vielleicht schon wieder zu aufgesetzt. Wieder nur eine Idee.
Aber bei normal anschauen, nochmal anschauen, das geht doch bislang noch bei keinem einzigen Lars von Trier-Film. Also welchen dieser Filme hat man dann wirklich das Bedürfnis, man muss sie noch ein zweites Mal sehen? Man muss dieses Martyrium...
Idioten fand ich zum Beispiel, konnte man sich nochmal ansehen.
Mit Melancholia.
Ja, den hätte man sich auch nochmal ansehen können. The Boss of It All, mein Lieblingsfilm von Lars von Trier natürlich, weil es eine Komödie ist. Also ich habe da schon Antworten auf die Frage, um ehrlich zu sein. Aber ich weiß, was du meinst, Andreas. Gute schauspielerische Leistungen und sicherlich ein Projekt. Aber ich habe jetzt auch ehrlich gesagt genug von Lars von Trier.
Nein, er hat ja selber momentan angekündigt, er weiß noch gar nicht, wann er überhaupt die Kraft finden wird, einen neuen Film zu drehen. Vielleicht ist das auch schon wieder Teil einer neuen Selbstinszenierung. Bei ihm kann man sich da, glaube ich, nie so ganz sicher sein. Ja. Ich persönlich glaube auch, all das, was wir über Lars von Trier zu wissen glauben, dass er ein schwieriger Charakter ist und dieses Schizophrene und diese Gemengelage, die da immer um diese Filme kreist. Ich bin mir ziemlich sicher, das hat eigentlich alles wahrscheinlich mit ihm und seinem Menschen an sich, hat das eigentlich überhaupt alles gar nichts zu tun. Da ist so viel Inszenierung und Vermarktung in der Öffentlichkeit da, wie er auch als Person sich selbst in Szene setzt. Ich glaube, den richtigen Lars von Trier, wer den überhaupt kennt und wer überhaupt mit dem zu tun hat, vielleicht die Schauspieler, die eng mit ihm zusammengearbeitet haben, die können da vielleicht was drüber sagen. Aber selbst die reden ja jetzt nicht von jemandem, der geisteskrank ist oder der ständig das Bedürfnis hat, sich dort in Extremsituationen zu bewegen. Also ich persönlich finde, die Filme sind rund, die sind auch zu Ende erzählt mit dem, was sie wollen. Sie haben jeweils beide für sich genommen einen sehr vollständigen Spannungsbogen. Bach ist es im ersten Teil, im zweiten Teil ist es ja so ein bisschen die Selbstbehauptung der Figur gegen diese Figurmächte-Konstellation, die von außen immer wieder alles in Frage stellt. Am Ende ist es ja sogar der Übergriff von ihrem Erzählpartner selber, der im Mittelpunkt steht, gegen den sie sich wehren muss. Also da steckt auch sehr viel Empathie für die Figur drinne, der Lars von Trier einfach zugesteht, so zu sein, wie sie ist. Also dieses gar nicht das Bedürfnis hat, sie irgendwie behandeln oder verbessern oder karikieren zu wollen als Nymphomanin. Das fand ich auch schon wiederum so bemerkenswert. Ich finde, da steckt so viel drinne an so vielen Momenten, wo man sich irgendwie dran abarbeiten kann. Lars von Trier hat einfach so ein Händchen dafür, mehr Töpfe und Fragen aufzuwerfen als andere Filmemacher mit ihrem ganzen gesamten Oeuvre zusammen. Das schafft er mit einem Film. Und dafür bewundere ich ihn nach wie vor und ich hoffe sehr, wünsche es mir, dass er nicht sich irgendwie vom Filmemachen zurückzieht, sondern dass das alles nur so ein bisschen Säbelrasseln ist, was man da zurzeit aus der Presse vernehmen kann.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.